Fit, satt, gesund. Dein Fitness-Podcast mit Jan Danowski und Janice Holz.
Die gute alte Körperwaage, die ist immer noch irgendwie Goldstandard, wenn es darum geht, Veränderungen am eigenen Körper festzustellen. Und die steht da im Bad, oft auf kalten Fliesenboden, und die entscheidet in wenigen Sekunden ja über unsere Laune. Klingt jetzt irgendwie dramatisch, aber genau so erleben das echt viele. Aber mal ganz ehrlich, was sagt diese Zahl eigentlich wirklich aus? Wenn du mal 2 Kilo schwerer bist als letzte Woche, bist du dann automatisch weniger fit, weniger gesund, weniger attraktiv? Die Antwort ist nein.
Ja, dann sind wir mal ehrlich, ne? Das Gewicht ist ja auch einfach nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt irgendwie eines viel, viel größeren Bildes, weil im Endeffekt sagt die uns erstmal nur das, was halt auf der Waage stand, wiegt halt so viel. Das sagt nichts darüber aus, was die Muskelmasse sagt, also wie viel Muskulatur haben wir an unserem Körper. Das sagt nichts in dem Fall über unseren Körperfettanteil aus, über unser Energielevel, Leistungsfähigkeit, Schlafqualität, Schlafmenge, mentale Verfassung. Das sagt nichts darüber aus, wie wir uns fühlen. Und ja, dementsprechend wollen wir das heute mal so ein bisschen genauer beleuchten. Und einfach mal uns angucken, okay, welche Werte sind überhaupt aussagekräftig, welche Methoden zur Messung gibt es, wie verlässlich ist das Ganze auch irgendwie? Und woran kannst du vielleicht auch ganz ohne Technik erkennen, ob du Fortschritte machst?
Die Waage, die sagt nämlich tatsächlich nichts über die Körperzusammensetzung aus. Wie du gerade schon gesagt hast, Jan, die Zahl, die auf der Waage steht, ist halt das, was auf der Waage steht. Und das ist im Prinzip die Summe aller Komponenten, die wir in unserem Körper haben. Also Muskeln, Fett, Wasser, Knochen, auch Verdauungsinhalt oder sogar Kleidung. Es sei denn, du wiegst dich nackig. Aber Fett ist halt viel leichter, als wir denken, und Muskeln viel schwerer, als alle vermuten. Und Wasser ist da irgendwie ja so ein ständiger Joker dazwischen.
Ja, also grundsätzlich muss ich ein bisschen schmunzeln über die Formulierung von dir jetzt gerade, weil ein Kilo ist halt ein Kilo. Das ist ein Kilo Fett ist jetzt nicht leichter. Aber wenn wir jetzt einfach von der ganz normalen handelsüblichen Waage einfach ausgehen, also nicht irgendeiner Smart-Waage oder einer Bio-Impedanz oder sonst was Waage, dann ist es erstmal, wie du schon gesagt hast, einfach eine nackte Zahl. Darüber hinaus haben wir ja auch noch tägliche Schwankungen. Das heißt also, Wasser und Glykogen sorgen halt einfach eben für diese großen Schwankungen, ohne dass sich jetzt wirklich körperlich was ändert, ne? Also ich habe da für eine gewisse Zeit auch einfach mal morgens und abends auf der Waage gestanden. Da sind 3 Kilo Schwankungen von morgens auf abends, ist gar kein Problem. Ne, das kriegt man ganz entspannt hin. Mal ein, zwei salzreichere Essen. Mal eine schlechte Nacht, mal steht der Mond ein bisschen anders, ein heißer Sommertag, vielleicht, ne, wenn wir das haben, zyklusbedingt. All das hat halt dramatische Ausführungen oder Auswirkungen auf den Körper. Und das können halt locker mal 1 bis 3 Kilo Wasser und dementsprechend 1 bis 3 Kilo Gewicht ausmachen. Und mehr oder weniger tatsächlich, ne? Und obwohl sich so an sich das Grundgewicht vielleicht gar nicht so sehr oder die Grundfigur gar nicht so sehr besser gesagt verändert hat, Grundgewicht dann ja schon irgendwo. Aber die Grundfigur sieht man vielleicht ein bisschen anders aus. Genau, das kommt halt ganz darauf an, wie die Phase halt gerade ist.
Und überleg mal, bei 1 bis 3 Kilo, also wenn du plötzlich 3 Kilo mehr hast, da machen sich viele schon echt einen ganz schönen Kopf drum, wie sie es plötzlich 3 Kilo schwerer sein können. Also wir sprechen hier nicht nur von 100 Gramm, sondern 1 bis 3 Kilo klingt ja so im Kopf erstmal schon ziemlich viel. Aber es ist jetzt ja abhängig von vielen Sachen. Wenn du zum Beispiel abends asiatisch isst, morgens trainierst, dann schläfst du irgendwie schlecht. Und wenn du eine Frau bist, stehst du vielleicht noch kurz vor der Periode, dann kann die Waage halt plötzlich mal 2 Kilo mehr anzeigen. Und du denkst irgendwie, boah, ich habe alles falsch gemacht, was ich in den letzten Tagen gemacht habe. Dabei ist halt physiologisch erstmal alles im grünen Bereich.
Ja, das ist halt zum Beispiel was wir halt beobachten, wenn Leute bei uns halt irgendwie anfangen, dass durch dann natürlich auch das Krafttraining, Muskelaufbau dementsprechend betrieben wird und das dementsprechend halt auch Einfluss auf das Gewicht nehmen kann. Denn wenn wir halt Muskulatur aufbauen, dann kann das halt dementsprechend das Gewicht irgendwie erhöhen. Wenn wir vielleicht im gleichen Atemzug dann halt irgendwie sogar noch Körperfett abnehmen, dann kann es sein sogar, dass das Gewicht einfach schwankt und man ist halt nur mit dem Blick auf die Waage hin halt total unzufrieden, weil man irgendwie das Projekt hatte, irgendwie abzunehmen. Und man halt zu sehr sich an dieser Zahl da irgendwie fest klammert und dann halt einfach maximal frustriert ist, aber man halt gar nicht so richtig am Schirm hat, dass man halt optisch einfach viel, viel straffer ist, als vielleicht vorher, ne? Und das macht alles halt einer der Effekte, wenn wir halt regelmäßig trainieren gehen, mit der Ernährung so ein bisschen das Ganze optimieren. Das heißt also proteinreicher irgendwie essen zum Beispiel, die anderen Makronährstoffe auch anpassen, dann wird sich dein Körper halt sichtbar verändern, aber potenziell die Waage vielleicht nicht ganz so sehr oder vielleicht sogar steigen, weil halt, wie gesagt, Muskulatur wiegt halt auch irgendwo was. Und dementsprechend muss man halt so ein bisschen das Ganze irgendwo immer in den Rahmen setzen und die anderen Aspekte auch immer mit in Betracht ziehen. Das heißt also, du kannst definierter werden, straffer werden, stärker werden und vielleicht trotzdem nicht leichter. Und wenn wir das halt nicht schaffen, diese emotionale Komponente von dieser Zahl zu lösen, dann werden wir da auf ewig einfach nur frustriert sein. Das heißt also, Gewicht ungleich Fortschritt, Stillstand auf der Waage muss auch nicht unbedingt gleich Stillstand in der Entwicklung sein, sondern da muss man halt die anderen Komponenten mit da in Betracht ziehen.
Das heißt aber jetzt nicht, dass du deine Waage wegschmeißen musst und dich nie wieder wiegen sollst. Das Gewicht immer mal festzustellen, kann halt trotzdem hilfreich sein. Vor allem zum Beispiel als langfristiger Trend. Diese täglichen Schwankungen, die sind halt ganz normal und sagen recht wenig aus. Aber wenn du über mehrere Wochen hinweg so einen Trend erkennst, der nach oben oder halt nach unten geht, dann kannst du ein wöchentliches Mittelgewicht herausfinden. Und dann kann die Waage tatsächlich auch ein nützliches Tool sein. Also wenn du dich zum Beispiel montags bis sonntags wiegst, also jeden Tag, davon dann den Durchschnitt bildest, dann kannst du Woche für Woche vergleichen, wie sich dein Gewicht entwickelt. Und das filtert halt vor allem diese Wasser- und Zyklusschwankungen irgendwie raus.
Aber wir haben halt einfach mehr Messpunkte und die egalisieren dann dementsprechend halt die Ausreißer halt eben durch diese Durchschnittsbildung, die du halt gerade erwähnt hast. Und das mag am Anfang halt irgendwie vielleicht ein bisschen tricky sein, aber was wir halt immer so ein bisschen salopp sagen, ist, du stellst dich auf die Waage, notierst den Wert und sollst ihn dann wieder vergessen. Weil der einzelne Wert sagt halt nichts aus, weil wir halt eben diese Schwankungen erleben. Dann geht es halt immer darum, so ein kleines bisschen rauszuzoomen und vielleicht in größeren Abschnitten zu denken, zu planen, zu handeln. Das heißt also da von Woche zu Woche halt dementsprechend sich das Ganze halt anzugucken. Und vor allem dann, das, was ich ja gerade schon so ein bisschen angedeutet habe, das Ganze immer in Kombination mit anderen Messwerten sehen. Das heißt also, das Gewicht gewinnt halt im Endeffekt an Bedeutung, wenn wir das halt im Kontext sehen. Das heißt also etwa im Zusammenhang mit dem Körperfettanteil, der vielleicht zu Hause nicht ganz einfach zu bestimmen ist, aber halt Umfänge zum Beispiel. Beispiel. Wie sitzen halt Klamotten? Wie sind so die Leistungsparameter? Also sowohl beim Sport, im Alltag als auch zum Beispiel Schlaf. Ist der besser, ist der schlechter? Subjektives Empfinden an sich ist halt auch eine super kritische Geschichte. Haut erleben wir auch immer wieder. Das Hautbild, dass das halt einen Einfluss hat, gerade wenn wir das mit der Ernährung ein bisschen mehr optimieren. Und erst dann ergibt sich dann halt ein komplettes und abgerundetes Bild.
Neben der Waage ist ja der BMI auch immer noch ein Wert, der ganz oft genannt wird.
Ach,
Und
Katastrophe, ne?
den
Das ist wirklich eine absolute Vollkatastrophe, diese Scheiße.
fand ich total spannend, wo der herkommt. Das habe ich jetzt das erste Mal gehört. Man hört den ja ganz oft bei Ärzten auf Gesundheitsfragebögen und viele nutzen den tatsächlich auch als Maßstab für normal, übergewichtig oder untergewichtig. Und ganz vielen ist aber nicht bewusst, und mir war das auch nicht bewusst, der BMI, der wurde nie dafür entwickelt, dass man den individuellen Gesundheitszustand eines Menschen bewerten kann. Der BMI geht halt auf den belgischen Statistiker Adolphe Quetelet, wie auch immer er heißt, zurück. Der hat im 19. Jahrhundert eine Formel gesucht, um den durchschnittlichen Menschen mathematisch zu beschreiben und nicht dessen Gesundheit. In der modernen Medizin wurde der BMI einfach trotzdem übernommen, um halt in größeren Bevölkerungsgruppen so grob einschätzen zu können, wie verbreitet Übergewicht oder Untergewicht ist. Also es ist ein epidemiologisches Instrument und kein individuelles Diagnosewerkzeug. Und trotzdem wird es dafür heute immer noch genutzt.
Ja, um da einfach mal diesen Irrsinn, aber auch einfach nochmal so ein bisschen vielleicht an einem Beispiel ganz gut zu klar zu machen, ist halt, in der Corona-Zeit gab es ja dieses ganze Thema der Impfung und Impfpriorisierung. Und da war es halt so, dass Übergewicht, starkes Übergewicht mit einer höheren Mortalität, also Sterberate und Komplikationsrate im Zusammenhang mit Covid halt einherging. Und deswegen war halt der BMI mal wieder ein Parameter, um halt diese Kategorien quasi mitzubestimmen. Ne, das war ja nicht nur Alter, ich weiß nicht, was da noch alles drin war, aber BMI war auf jeden Fall eins davon. Und zu der Zeit Habe ich dann gedacht, ach ja, guck doch einfach mal, wie schwer du so werden kannst. Und war da so bei knapp 90 Kilo auf 1,75 war das damals dann ein BMI von, was war es, 31, 32. Und damit war ich
Ja.
halt laut BMI-Skala dann adipös. Und da war ich halt aus anderen Gründen bei einem Arzt und habe dann einfach mal gefragt, so, hey, wie sieht's denn aus? Hier Impfpriorisierung und BMI ist ja ein Kriterium und ich habe gerade ein BMI von 31, 32 oder was und falle ich dann da rein? Und er dann so, ja. Und also es wird halt sich der Mensch gar nicht angeguckt. Und ich meine auch, dass das ja irgendwie bei der Verbeamtung und dem öffentlichen Dienst oder sowas ja auch irgendwie eine Rolle spielt, oder so, die ganze Geschichte. Und dann hast du da
Sicherheit.
irgendwie so ein. Keine Ahnung, vielleicht ist das auch falsch, aber im Grunde genommen, du hast halt, keine Ahnung, so einen Brocken an Mensch, der vielleicht Kraftsportler ist, Bodybuilder oder sowas, der ist halt schwer auf eine gewisse Körpergröße und er kann halt, keine Ahnung, 10% Körperfett haben, das interessiert keine Sau, weil das halt im Endeffekt die Formel einfach nicht wirklich abdiegt, ne? Und wenn wir das also uns mal angucken, diese Formel, das ist nämlich also das Körpergewicht in Kilogramm durch die Körpergröße in Metern zum Quadrat. Gibt der Rechner für im Zweifelsfall googeln. Und jetzt beim Beispiel von jetzt letzte Woche Freitag stand ich auf der Waage, war ich wieder bei 88 Kilo und dann ich war, wie gesagt, auf 1,75, ist das aktuell ein BMI von 29. Und laut der WHO gibt es halt Einteilung, das heißt also, wir haben verschiedene Kategorien. Das Untergewicht ist halt alles kleiner als 18,5. Normalgewicht ist halt 18,5 bis 24,9. Übergewicht beginnt ab 25 und geht bis 29,9 hoch und Adipositas, das heißt also Fettleibigkeit beginnt ab 30. Das heißt also laut meinem aktuellen Gewicht auf meine Größe bin ich halt laut BMI übergewichtig. Damals halt mit 2 Kilo mehr halt sogar adipös, also halt fettleibig zumindest laut dieser Einteilung. Und wie gesagt, das sollte, glaube ich, nochmal sehr deutlich diese Problematik mit diesem Wert halt irgendwie herausstellen, dass halt einfach in Realität einfach die ja der Muskelanteil, niedriger Körperfettanteil und ja Fitnessgrad und sowas halt gar nicht damit abgedeckt werden. Das heißt also, dass wir da in die Situation kommen, dass einfach potenziell muskulöse fitte Menschen einfach als übergewichtig gelten. Nicht fette Menschen, streich das, Janice, lösch das raus hier. Ja, toll, zerreißt sie direkt wieder. Ach, scheiße, Mann. So einen Run gehabt.
Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Das erste Problem ist halt einfach, dass muskulöse Menschen als übergewichtig gelten und gerade halt sportliche muskulöse Männer und Frauen fallen halt total schnell in genau diesen Bereich, obwohl sie metabolisch gesund sind, wenig Körperfett haben und halt leistungsfähig sind. Und jetzt kommt aber auch noch das Gegenteil, das zweite Problem. Schlanke Menschen, die aber einen hohen Körperfettanteil haben, werden damit als gesund eingestuft. Wer also wenig Muskelmasse hat, aber trotzdem wenig wiegt, also niedriges Gewicht hat, der fällt in dieser BMI-Skala oft ins Normalgewicht. Und diese Menschen, die haben ganz oft einen hohen Körperfettanteil, also dieses Skinny-Fett, was man vielleicht schon mal gehört hat, sind aber metabolisch viel anfälliger für Krankheiten, obwohl sie eigentlich ja normal wiegen. Und das sollte irgendwie zeigen, dass der BMI ein echt veraltet Wert ist und am besten gar nicht mehr erwähnt werden sollte.
Das heißt also, man sollte sich auf andere Parameter irgendwie konzentrieren, also zum Beispiel halt den Körperfettanteil, der halt da deutlich aussagekräftiger ist als das Körpergewicht allein, beziehungsweise in Kombination kann man halt dann deutlich bessere Aussagen einfach treffen. Ne? Das heißt also, wenn du wissen willst, wie potenziell gesund und vielleicht sogar wie fit und leistungsfähig du und dein Körper halt wirklich ist, dann kommen wir halt um den Körperfettanteil nicht wirklich drumherum. Das heißt jetzt nicht, dass nur wenn wir einen geringen Körperfettanteil haben, wir fit und gesund beziehungsweise leistungsfähig sind, aber die grundsätzliche Korrelation geht da schon so ein bisschen in die Richtung. Denn, ja, ich sag mal, im Gegensatz zum einfach nur reinen Körpergewicht, das halt, wie gesagt, alle Gewebetypen zusammenfasst, zeigt ja halt dieser Wert viel mehr, ja, wie viel deines Körpers tatsächlich aus ja, Fett beziehungsweise Muskelmasse halt dementsprechend besteht. Dass wir da halt einfach eine Differenzierung haben zwischen Körperfett und der fettfreien Masse, also halt Knochenmuskulatur, Wasser und Co. Und ja, da können wir dann dementsprechend so ein bisschen mehr hinter die Fassade schon blicken. Und so ein bisschen mehr Aussagen darüber, den wir denn jetzt machen.
Diejenigen, die einen hohen Körperfettanteil haben, die haben ganz oft insbesondere ein hohes viszerales Körperfett. Also es ist das Fett, das sich um deine inneren Organe drumherum lagert. Und das steht halt in hohem Zusammenhang mit Bluthochdruck, mit Typ-2-Diabetes, Fettstoffwechselstörungen, chronischen Entzündungen, hormonellen Dysbalancen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also alles die Sachen, die wir nicht haben wollen. Und das Problem ist, wenn unser Körperfettanteil dementsprechend so hoch ist, dann können wir das, ja, müssten wir das beheben. Aber dadurch, dass wir unser Körperfettanteil messen können, haben wir zumindest den Wert, sodass wir das gut einschätzen können. Ein ausgewogener Anteil an Muskelmasse, der sorgt nicht nur für mehr Kraft, sondern auch dafür, dass wir einen höheren Grundumsatz haben, also mehr Kalorien verbrauchen, dass einfach alles ein bisschen stabiler ist, dass unsere Gelenke geschützt sind und dass wir nach dem Training auch deutlich besser regenerieren. Unsere Körperhaltung ist irgendwie besser und unser Körper ist einfach funktioneller für den Alltag.
Und halt, wenn wir halt, ne, um das auf gerade nochmal so ein klein bisschen aufzugreifen, wenn halt einfach der Körperfettanteil ein bisschen niedriger ist, haben wir halt einfach diese ganzen Zivilisationskrankheiten und Lifestyle-induzierten Krankheiten, die du gerade genannt hast, wie halt eben Bluthochdruck, Typ-2-Diabetes und so weiter und so fort.
Ja.
Das ganze Thema rund um chronische Entzündungen und dementsprechend halt langsamere, schlechtere Wundheilung und sowas, häufigere Anfälligkeit für Krankheiten, das fällt halt mit geringerem Körperfettanteil. Also das ist halt, finde ich einfach Wahnsinn, dass das halt einfach zu Welten irgendwie nochmal ganz explizit herausgestellt wird,
Ja.
dass wir da halt einfach ja, Themen haben.
Ja.
Ja, und
Interessant fand ich, als ich da so drüber nachgedacht habe, dass ja viele Menschen abnehmen wollen, aber was die meisten eigentlich meinen ist, sie wollen halt die fettfreie Masse erhalten und wollen eigentlich Körperfett abbauen. Also sie wollen nicht unbedingt abnehmen, aber sie wollen Körperfett abbauen oder fettfreie Masse erhalten oder sogar aufbauen. Das heißt, nur der Körperfettanteil, der verrät dir wirklich, ob du wirklich Fett verlierst oder ob du Muskeln verlierst. Das heißt, dieser Wert ist zumindest, wenn du abnehmen möchtest, unfassbar wichtig.
also, ne, nackt besser aussehen ist halt so das Konzept. Wenn wir das erreicht haben, sind Zahlen im besten Fall auch irgendwann egal, wenn das der eigenen Vorstellung irgendwie entspricht. Aber das ist halt, finde ich, ein super wichtiger Punkt, auf den man immer mal wieder nochmal einprügeln muss. Einfach, dass ja, das Gewicht halt, wie gesagt, halt nur erstmal die Zahl ist, was halt auf der Waage steht. Aber dass es halt eben darum geht, okay, wie viel davon ist halt Muskulatur, wie viel ist davon halt Fett.
Ja.
Und das ist, wenn es halt darum geht, abzunehmen, dass es halt darum geht, dass halt da weniger Körperfett halt dran ist und im besten Fall halt die Muskulatur immer sichtbarer wird, weil das ist wahrscheinlich dann die Idee dahinter. Nicht jeder will dann unbedingt einen in Stein zu meißelnden einen Körper haben, modellathletmäßig. Darum geht es halt gar nicht, aber halt so ein klein bisschen. Ne? Und ich denke, das ist auch schon okay. Man kann da auch mal so ehrlich und offen zu sich sein und so ein bisschen Eitelkeit da durchblitzen lassen. Ich denke, das ist schon vollkommen in Ordnung, wenn man da so ein bisschen auf sich achten möchte.
Wenn du
Jetzt
das
geht es so ein
jetzt,
bisschen darum, genau, jetzt geht es so ein bisschen darum,
genau, wie man das
können wir das
macht.
so messen. Ja, jetzt du, mach weiter.
Da ist halt nicht jede Methode gleich und es kann dir aber jede Methode irgendwie eine Tendenz oder eine Entwicklung zeigen. Und wichtig ist halt, dass du sie richtig anwendest. Es gibt halt so Körperanalysewaagen auch für zu Hause, professionelle Geräte in vielen Fitnessstudios, auch so welche, die Modelle erstellen, wie halt unser 3D-Messgerät bei uns in der Box zum Beispiel. Aber ganz egal, wie du deinen Körperfettanteil messen möchtest, du musst es halt auch richtig machen, sonst ergibt es keinen Sinn. Das heißt, du musst die Werte vergleichbar machen, also immer am besten Fall zur gleichen Tageszeit messen, möglichst nüchtern vor dem Frühstück oder und auch ohne Sport und versuch irgendwie nicht zu messen, wenn du total salzreich gegessen hast, ja, vielleicht auf Reisen irgendwie bist, Zyklusschwankungen hast und schreib dir einfach auf, wie auch so äußere Faktoren Einfluss haben, also wie viel du geschlafen hast, wie viel du getrunken hast, und dann kannst du deinen Verlauf so ein bisschen über die Wochen gut verfolgen.
Was wir immer wieder gefragt werden, ist, was ist denn ein guter Körperfettanteil? Ah, das ist, also, das da,
Tue ich mich schwer mit.
ja, wir tun uns da auch wirklich beide so ein bisschen schwer mit. Also, zum einen halt gut, schlecht ist halt immer direkt wieder diese Schwarz-Weiß-Denke. Also, ich denke, es gibt halt nicht ganz so geil, ne, weil wir da halt in so kritische Bereiche kommen. Das heißt also, bei Männern sind wir da über 25, bei Frauen über 35%. Aber es geht halt nicht darum, dass niedriger unbedingt gleich besser ist. Ne? Und gerade wenn wir halt bei Frauen irgendwo unterwegs sind, da hat halt einfach ein zu niedriger Körperfettanteil direkt wieder auch Einflüsse auf das komplette hormonelle System. Es können also Zyklusstörungen passieren, Energiemangel und so weiter und so fort. Das ist halt nicht so geil. Dementsprechend sollte man da so ein bisschen gucken, okay, Was ist so der eigene Anspruch? Was ist so das Ziel? Was für Möglichkeiten hat man da auch irgendwo? Und wo sind wir da halt in einem Gesundheit noch unterstützenden Rahmen? Das heißt also, wenn wir uns das jetzt angucken, wenn jetzt jemand regelmäßig zum Sport geht und halt auf seine Ernährung achtet und halt einen richtig, richtig athletischen Look halt haben will, da sind wir halt bei den Frauen so ungefähr so bei 18 bis 24% ungefähr, bei Männern so irgendwo so zwischen 10 bis 15. Wenn das Ganze, sag ich mal, so ein bisschen, vielleicht sogar, ja, ich will auch nicht mal sagen, alltagstauglicher, aber halt für die meisten Leute alltagstauglicher irgendwie geht, sind wir vielleicht bei Frauen dann halt dementsprechend so bei 24 bis 30, bei Männern so 15 bis 20% ungefähr. Und ja, darüber hinaus sollte man mal so überlegen, ob das dann irgendwo noch in die richtige Richtung geht. Das heißt also 30 bis 35 durchschnittlich irgendwo Werte bei Frauen ist vielleicht auch noch so okay und so im Rahmen, bei Männern so 20, 25. Ich persönlich für mich, oder so wie ich das zumindest versuche mal zu kommunizieren in der Box, ist halt, wenn man da nicht regelmäßig hinkommt und wenn es einem wichtig genug ist, dann würde ich so bei Frauen so irgendwo so zwischen 18 und 26 und bei den Männern so zwischen 10 bis 16% irgendwo ganz gern die Leute haben. Weil dann sieht man, dass man eh hinkommt, dass man Sport macht, und gesundheitlich ist man da wahrscheinlich wenig angreifbar. Das wäre sozusagen so die Kategorisierung, in die ich das halt irgendwie schrauben würde. Weil es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie noch großartig, zumindest in den meisten Fällen, großartig körperliche Reserven brauchen, weil wir werden sehr wahrscheinlich keinen Winter mehr durchhungern müssen. Wir werden sehr wahrscheinlich permanent irgendwie Zugang zu Nahrung haben und dementsprechend brauchen wir nicht so crazy viele Ressourcen. Wie gesagt, Frauen sind immer ein bisschen höher anzusetzen, weil die im Zweifelsfall noch einen zweiten Menschen irgendwie mit durchbringen müssen. Also halt evolutionär halt so bestimmt. Und es geht auch nicht darum, wie gesagt, halt Rip to the Shreds mit dem einstelligen Körperfettanteil da mit rumzulaufen, weil das ist auch nicht gesund. Aber man muss halt auch nicht maximal über die Stränge schlagen.
Das heißt, der Körperfettanteil ist auf jeden Fall ein guter Wert, mit dem du was messen kannst, wenn es um Veränderungen an deinem Körper geht. Gut ist aber auch Umfänge. Die sind einfach günstig und auch echt aussagekräftig, um sie zu nehmen. Und das kannst du super gut machen, wenn du halt Körperform und Optik irgendwie verändern willst, wenn du kein anderes Gerät zur Hand hast und wenn du wissen willst, ob du Masse auf- oder abbaust. Und da solltest du gucken, dass du deine Taille, also oberhalb des Bauchnabels, einfach den Umfang misst, deine Hüfte, den breitesten Punkt und vielleicht die Oberschenkel, die Oberarme, die Brust und einfach mehrere Punkte hast und in regelmäßigen Abständen wieder misst. Dadurch kannst du gut sehen, ob du Muskulatur zulegst, ob du vielleicht auch Fett abbaust. Muss natürlich ein bisschen unterscheiden, wenn der Umfang geringer ist, heißt das natürlich nicht automatisch, dass du Fett abgebaut hast. Du kannst natürlich auch Muskulatur abgebaut haben. Und andersrum, wenn irgendein Umfang größer wird, heißt es nicht unbedingt, dass es Muskulatur ist. Es kann auch Fett sein, das dazugekommen ist. Aber im besten Fall siehst du zumindest schon mal eine Zunahme oder eine Abnahme und kannst halt ein bisschen was, ja, einschätzen, in welche Richtung es geht.
Dementsprechend, ne, diese Punkte der Standardisierung, die du schon genannt hast, sollten halt wirklich schon der Fall sein, ne? Also halt geflext, nicht geflext, Bauch eingezogen, nicht eingezogen, Lat angespannt, nicht angespannt. Das ist halt schon ziemlich wichtig, nicht, dass du dich da plötzlich freust oder enttäuscht bist.
Ja.
Das heißt also, wenn jetzt halt Gewicht und vielleicht der BMI, ja, sag ich mal, ziemlich traurige oder irreführende Tools sind, auch vor allem, wenn es halt gerade um die Themen Gesundheit geht, dann haben wir dementsprechend noch andere Optionen, die wir uns halt angucken können, vor allem wenn es halt um ja, ich sag mal, gesundheitlich relevantere Themen noch geht, wie zum Beispiel das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Co., aber auch um die Fettverteilung. Und zwar ist es die sogenannte Waist-to-Hip-Ratio, das heißt also das Taille-Hüfte-Verhältnis zueinander. Es beschreibt also das Verhältnis vom Bauchumfang zur Hüfte und ist ein Indikator dafür, wo halt das Körperfett bevorzugt abgespeichert wird. Denn du hattest ja vorhin das viszerale Bauchfett erwähnt, oder das, was halt zwischen den Organen irgendwo abgelagert wird, das ist halt gesundheitlich deutlich risikobehafteter, als wenn wir das jetzt zum Beispiel an den Oberschenkeln irgendwo haben.
Und das kannst du relativ einfach selbst berechnen, indem du den Umfang deiner Taille halt nimmst in Zentimetern geteilt durch den Umfang deiner Hüfte. Und so als Orientierungswert bei Frauen ist halt alles, was größer als 0,85 ist, eher in einem bedenklicheren Rahmen, also mit einem erhöhten Risiko verbunden. Und bei Männern alles, was größer als 0,9 ist. Einfach also mit einem Maßband messen, versuch, dass du auch da wieder gleiche Bedingungen, nüchtern, aufrechter Stand, ausgeatmet, eingeatmet, angespannt und so weiter, einfach gleiche Bedingungen schaffst und da einfach auch mal vergleichst, wie sich dieser Wert verändert.
Genau, da können wir noch einen zweiten Wert mit dazu nehmen, und das ist die Taillegrößen, das Taillegrößenverhältnis. Das ist also fast noch ein bisschen simpler, gilt aber inzwischen als einer der zuverlässigsten Prädikatoren für metabolische Gesundheit. Dass dein Körper halt alle wichtigen Stoffwechselprozesse im Endeffekt effizient ausführen kann und halt einigermaßen im Gleichgewicht ist. Und die Berechnung ist da so, dass wir einfach den Umfang der Taille nehmen, also in Zentimetern, durch die Körpergröße in Zentimetern. Und als Orientierung ist so, dass ein Wert von über 0,5 ein Anzeichen für ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wohl darstellt.
Weil es ist ja recht klar, jemand, der 60 Kilo wiegt, aber 2 Meter groß ist, hat natürlich einen anderen Körper als jemand, der 60 Kilo wiegt, aber nur 1,20 groß ist.
Ja, so richtig. So richtig. Beide Werte sind im Endeffekt super einfach zu messen, kostenlos und wissenschaftlich tatsächlich gut belegt. Sie zeigen ja, dementsprechend nicht nur wie viel, sondern auch vor allem auch, wo du halt Fett speicherst. Und ja, genau das macht im Endeffekt in Sachen Gesundheit vor allem einen großen Unterschied. Das kann man dementsprechend auch relativ einfach mit dazu nehmen. Und wenn man sowieso vielleicht schon Umfänge misst, dann kann man die dann auch einfach noch dazu berechnen.
Und es gibt aber auch noch so ein paar andere Faktoren, die ganz einfach sind, um zu gucken. Spiegel, Kleidung und dein Alltag. Also dein Körper liefert dir ja ganz oft die besten Hinweise. Passt die Hose ein bisschen besser? Fühlt sich das T-Shirt lockerer an? Bewegst du dich leichter? Hast du mehr Energie? Steigst du motivierter die Treppe hoch? Das sind alles auch funktionale Erfolge, die ganz oft deutlich wertvoller sind als jedes Diagramm oder jede Tabelle, die du irgendwie dir selbst ausrechnest.
Was ich da immer noch ganz gerne empfehle, ist Fotos. Ne? Ey, vorher, nachher Fotos oder vorher, zwischendrin Fotos. Weil du siehst dich im besten Fall halt jeden Tag im Spiegel. Du kriegst vielleicht die Veränderung halt eben über die andere Passform der Klamotten halt irgendwo mit. Aber man, dadurch, dass die Schritte ja teilweise echt im Mikrobereich sich irgendwo aufhalten, verliert man da so ein bisschen das Gefühl, den Blick einfach dafür. Weil die Fortschritte halt einfach so sehr verschwimmen. Und wenn du halt dann da in Wochen oder 2 Wochen Abstand halt Fotos von dir machst und die halt wirklich nebeneinander lest, im besten Falle auch wieder gleichen Settings und möglichst wenig kaschierend und tuschierend, retuschierend sozusagen arbeitest, dann siehst du da mega gute Erfolge und Unterschiede. Vorausgesetzt, du hältst dich an den Plan. Und der Plan klappt.
Und jetzt kommen wir noch zu unserer Monatschallenge, unserer Kategorie.
Unsere kleine Monatschallenge.
Und da ist diesen Monat einfach mal die Aufgabe, einen Monat lang beobachten, wie sich dein Körper so verändert, ob mit der Waage, mit Umfängen oder mit dem Körperfettanteil oder diesen beiden Verhältnissen, die wir halt gerade vorgestellt haben. Einfach, dass du vielleicht mal so ein Gefühl dafür bekommst, was dein Körper so macht während eines Monats, ob das, was du machst, auch irgendwas bringt in die eine oder in die andere Richtung und dich vielleicht auch mal überraschen lässt von deinen eigenen Werten.
Schöne viele Metriken aufnehmen. Da bin ich mal sehr gespannt, was das macht, weil das erleben wir halt immer wieder in unseren Coachings, dass das echte augenöffnende Momente sozusagen sind.
Ja,
Also
voll.
geht dann ja auch dann im erweiterten Rahmen dann ums Tracken der Lebensmittel und wie viel denn wo da überall drin ist. Das macht ja immer schon ultra viel, aber wenn man dann auch mal die ganzen anderen Daten da erhebt, also Gewichte, Umfänge und so, das vielleicht sogar miteinander kombiniert, das macht einen riesigen, riesigen, riesigen Unterschied und kann wirklich doll motivieren.
Ja, das stimmt.
Und dann nochmal der Hinweis mit dem Gewicht, sorry, noch eben kurz. Wie gesagt, haltet euch bitte nicht an diesen Tageswerten auf. Zoomt da immer wieder raus, guckt euch die Unterschiede von Woche zu Woche an, gerade wenn ihr in einem Projekt seid. Der einzelne Wert ist scheißegal, der Trend ist das, was entscheidend ist und sollte euch dann dementsprechend nicht demotivieren, wenn das mal 0,124 Gramm nach oben gegangen ist.
Ja. Wir sind super gespannt auf euer Feedback zu dem Monat Tracking oder Messen oder was auch immer. Schreibt uns gerne bei Instagram und wir freuen uns sehr, wenn wir uns hier nächste Woche wiedersehen oder hören, besser gesagt.
Falls du irgendjemanden noch kennst, den diese ganzen Themen, die wir hier immer besprechen, interessiert, leite das doch super gerne weiter. Das würde uns sehr freuen. Vielen lieben Dank.
Danke.
Ciao.